Aktenzeichen Ernst Jünger, Jenseits von Gut und Böse, zum 30. Jahrestag der Verleihung des Goethe-Preises an den großen deutschen Schriftsteller.
Als vor 30 Jahren im August 1982 an Goethes Geburtstag in der Paulskirche der Goethe-Preis der Stadt Frankfurt einen Schriftsteller Ernst Jünger verliehen wurde, standen draußen Demonstranten und drinnen blieben Stuhlreihen unbesetzt. Ernst Jünger war als Preisträger umstritten. Warum? Manchen galten seine Frühwerke als ideologische Wegbereiter des Nationalsozialismus, andere verherrlichten Ernst Jünger als den großen Schriftsteller eines ganzen Jahrhunderts. Eines Jahrhunderts der Revolutionen, Weltkriege und ideologischen Kämpfe, das Jünger als Akteur und Beobachter wie kein anderer widerspiegelte. Wieder andere nannten Jünger ohne Umschweife den letzten aus der großen Reihe Thomas Mann, Franz Kafka, Gottfried Benn und Bertolt Brecht. Der Autor unzeitgemäßer Gedanken und antibürgerlicher Gefühle, der Naturbetrachter und der Sammler von Steinen und Käfern, hat immer Wert darauf gelegt, sich von niemanden vereinnahmen zu lassen. Persönliche Angriffe konnten ihn nicht erschüttern. Als man ihm nach dem Zweiten Weltkrieg Kriegsverherrlichung, militanten Nationalismus und Antisemitismus vorhielt, ließ er sich vor kein ideologisches Tribunal zerren. Er verwies hingegen auf seine Schrift »Der Friede« aus dem Jahre 1942, seine belegbare Verachtung Hitlers und der Nazis. Seine überragende Rolle wird heute von allen wichtigen Medien anerkannt. Den Anfechtungen unseres Jahrhunderts hielt er stand. Er war eben ein Schriftsteller jenseits von Gut und Böse. Ernst Jünger, der von der Freundschaft mit dem Tode sprechen konnte, war sich sicher. Jenseits der Zeitmauer warte die Rückkehr zum Ursprung auf ihn. Auf diese Erfahrung sei er neugierig. Ernst Jünger wurde 1895 in Heidelberg geboren und starb 1998 in Riedlingen im Alter von 103 Jahren. Verliehen wurde der Preis vom damaligen Oberbürgermeister Frankfurts Walter Wallmann. In seiner Eröffnungsrede verteidigt dieser die Entscheidung der Stadt Frankfurt für Jünger als Preisträger. Und in seiner Dankesrede spricht der Preisträger Ernst Jünger über die Rolle des Schriftstellers in der Gesellschaft sowie die Bedeutung des Lesers und des Kritikers. Beides, verehrte Hörerinnen und Hörer, hören Sie in den wichtigsten Ausschnitten in den kommenden 15 Minuten.
Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, zur Verleihung des Goethe-Preises 1982 der Stadt Frankfurt am Main an Ernst Jünger heiße ich Sie herzlich willkommen. Besonders grüße ich Sie, sehr verehrter Herr Jünger, und Sie, sehr verehrte Frau Dr. Jünger. Es ist uns eine Freude und eine große Ehre, dass Sie, verehrter Herr Jünger, den Goethe-Preis der Stadt Frankfurt am Main annehmen und dass Sie mit Ihrer Frau Gemahlin heute zu uns in die Paulskirche gekommen sind. Seit 1865, dem Geburtsjahr Ernst Jüngers, haben die Menschen in allen Teilen der Welt und nicht zuletzt in Europa tiefe Veränderungen erlebt. Welche Hoffnungen und Erschütterungen, welche Höhen und Tiefen, welches Grauen, welche Unmenschlichkeit, wie viel Leid, aber auch wie viel Opferbereitschaft, Tapferkeit und Nächstenliebe haben gerade die Europäer, natürlich nicht nur sie, erfahren und erlitten. Der große Historiker Ranke hat uns ermahnt, die Menschen jeweils aus ihrer Zeit heraus zu begreifen. Aber die geschichtliche Erfahrung lehrt uns, dass wir uns schwer tun. Aus den Erfahrungen anderer, zumal einer anderen Generation, zu lernen. Aus ihren Kämpfen. Aus ihrem Bemühen um die Erhaltung einer menschenwürdigen Ordnung. Aber auch aus ihren Fehlern und aus ihrem Scheitern. Ein großer alter Mann, Schriftsteller und Naturwissenschaftler, der sein Leben immer bestehen wollte und bestanden hat. Ein Mann, der es gewagt hat, sein Bemühen um die Annäherung an die Menschen und die Natur mit großer Distanz, sich selbst und der Welt gegenüber zu verbinden. Die Ratio nicht von der Emotio überwuchern zu lassen, ohne sie zur Gefühlsunfähigkeit werden zu lassen, das ist ein Grundzug in Jüngers Lebenswerk. Ernst Jünger hat die reale Welt nicht verändert. Er hat sie in seinem Werk gespiegelt, in aller Widersprüchlichkeit. Und wir ehren dieses Werk im Namen Goethes. Und ich sage noch einmal, wir wussten und wir wissen, dass wir in Ernst Jünger einen Mann auszeichnen, der Widerspruch hervorgerufen hat und dessen Werk sich immer im Streit befand. Aber, meine Damen und Herren, wir wollten nicht und wir werden auch in Zukunft nicht politische Opportunität, also den kleinsten parteipolitischen Nenner, zum Maßstab unserer Entscheidung machen. Und diejenigen, meine Damen und Herren, die heute ein großes literarisches Werk mit der politischen Elle glauben, messen zu müssen, sollten Sie sich nicht fragen, ob Sie selbst in einer Diktatur den gleichen Mut beweisen würden, den Ernst Jünger in der Zeit des Nationalsozialismus bewiesen hat?
Herr Oberbürgermeister, verehrte Anwesende, liebe Freunde, das Material des Dichters ist das Wort. Daher kann er nie so abstrakt sein wie der Maler oder der Komponist. In der Sprache ist immer Geschichte, fixierte Substanz. Der schlichte Dienst an der Sprache wird sich immer lohnen, schon an und für sich. Und das umso mehr, je weniger er bemerkt wird und in die Augen fällt. Von einem Buch, das diesen Namen verdient, ist zu erwarten, dass es den Leser verändert hat. Nach der Lektüre ist er nicht derselbe mehr. Die Einsamkeit zählt nicht zu den Leiden des Autors, sondern zu seinem Kapital. Die Sprache als Haus des Seins. Der Leser sollte im Werk des Autors Heimat finden, gerade wenn es draußen unwirtlich wird. In solchen Zeiten wird auch das Buch der Bücher stärker, inniger konsultiert. Die Tatsache, dass Sie einer rücksichtslosen Kritik ausgesetzt sind, sollten Sie nicht beklagen, sondern als Ausweis Ihrer Freiheit ansehen. Das ist besser, als hielten ein Tyrann, eine Partei oder eine beliebige Clique die Hand über Sie. Sie säßen dann im Glashaus, in das man nicht mit Steinen werfen darf. Die Inquisition ist säkularisiert. Wie einst der Konfessionellen spürt sie heute der politischen Abweichung nach. Wie eh und je ist ihre zentrale Figur nicht der Leidende, sondern der Schuldige. Ambivalenz des Ruhmes. Mit seinem Anwachsen müssen auch die Angriffe zunehmen. Von einem gewissen Format an hat jeder seine Erfolger seinen Verfolger vom Dienst. Der Autor hat der Sprache zu genügen, nicht der Kritik, nicht also dem Urteil, sondern dem Gesetz. Die meisten Besprechungen heute gehören nicht in das Gebiet der Künste, sondern in das der Politik. Die Journalisten kennen meist nicht die Hausmacht, über die der Autor verfügt. Sie regt sich in den Träumen seiner Leser und deren geheimer Zuwendung. Mein Urteil soll sich nicht darauf gründen, dass ein Autor anders denkt als ich, sondern darauf, ob er überhaupt denkt und vielleicht sogar besser als ich. Ich muss ihn in sein System rücken. Das allerdings kann ich ablehnen. Wiederum schließt das die Hochachtung nicht aus. Wenn zwei 16-Jährige sich in der Mansarde oder auf einem Waldgang an ihrem Autor begeistern, so ist das wichtiger als die Tagung eines Schriftstellerkongresses oder die Verhandlung einer Akademie. Ganz selten geworden, dass sich am anderen mitfreuen, an seinem Rang, seinem Reichtum, seinem Glück. Recht, Freiheit, Demokratie werden durch die Verfassung im besten Falle festgeschrieben, gesichert nur durch die Freien und Redlichen. Sonst wachsende Unordnung, dann Diktatur. Denkmäler in unserer Zeit, am besten aus Kunststoff oder aus Gips. Manche halten sogar kaum länger als Schneemänner. Dem Zeitalter des Anstreichers ist das Zeitalter der Anbräuner gefolgt. Je mehr das Jahrhundert selbst Genie hat, desto mehr ist der Einzelne gefördert. So Grillparzer. Dem lässt sich anfügen. Und je mehr dem Jahrhundert das Genie mangelt, desto schwieriger wird die Hervorbringung. Auch umso verdienstvoller. Man wird sich fragen, wie konnte in einer Zeit, die mit Stacheldraht und Splittern begann und in der Spaltung kulminierte, ein Bild, ein Gedicht, eine haltbare Prosa entstehen, dass das Fernsehen und überhaupt die mechanischen Medien die Literatur verdrängen, stimmt nur auf der Oberfläche und nur so lange, wie die Dichtung nicht in ihrem wahren Rang auftritt. Ein allgemeines Unbehagen an der Technik wird dem Autor früh bewusst. Sie kann ihm nicht genügen. Als einer der ersten spürt er, dass sie ihn und seine Welt bedroht. Sie wird von ihm auf Schrottplätze verwiesen, dämonisiert oder ihr Gerüst wird enthüllt. Hieronymus Bosch, Piranesi, Merion, Kubin, dann Surrealisten wie Max Ernst, René Magritte, Erzähler wie Swift, Aldous Huxley, Edgar Allan Poe, Denker wie Martin Heidegger und mein Bruder Friedrich Georg, ein Rundgang durch den babylonischen Turm. Nietzsches Sorge, das Schlimmste für uns sei nun, am Willen der Erde zu zweifeln, hat sich inzwischen zur Frage verdichtet, ob sie denn uns noch will. Ich weiß, dass ich Zeit meines Lebens, das bereits länger als das Goethes währt, vielen ein Ärgernis gewesen bin. Das begann schon in der Schule, wo ich meine Lehrer zugleich als der beste und der schlechteste Schüler irritierte. Und es setzte sich bei den Preußen fort, die mir ihren höchsten Orden gaben und denen ich als unbequemer Untergebener ein Dorn im Auge war. Solche Typen sind öfters in ihrer Geschichte aufgetaucht. Die Ambivalenz begleitete mich durch die mehr als 60 Jahre meiner Autorschaft, die mir Gegner in allen Lagern eintrug, und es ist zu erwarten, dass sich daran auch wenig ändern wird. Doch fand ich auch zeitlebens Zustimmung. So will ich es auch in Zukunft halten mit den Versen unseres großen Goethe, zu dessen Ehrung wir heute zusammengekommen sind. So musst du sein, du kannst dir nicht entfliehen. So sagten schon Sibyllen, so Propheten. Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt. Geprägte Form, die lebend sich entwickelt.
Sie hörten Aktenzeichen Ernst Jünger, Jenseits von Gut und Böse, zum 30. Jahrestag der Verleihung des Goethe-Preises an den großen deutschen Schriftsteller. Eine Sendung von Aldo Parmigiani. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.